Das Thema Inflation ist wieder in aller Munde. Die Kapitalmärkte fragen sich einmal mehr, wie lange die Notenbanken, allen voran Fed und EZB, noch an der extrem lockeren Geldpolitik festhalten. Bisher gibt es kein Anzeichen für einen Kurswechsel. Profiteure sind weiterhin Sachwerte, nicht zuletzt Gold, das nach einer deutlichen Konsolidierungsphase seit Ende Januar nun wieder auf ein Niveau um die 1.900 US-Dollar je Unze gestiegen ist. Wie geht es weiter? Wird bald das Niveau von über 1.900 US-Dollar nachhaltig geknackt? Erobert dann der Goldpreis ganz neue Sphären? Das sind die Fragen heute bei Forum Focus. Herzlich willkommen dazu. Zugeschaltet aus London ist uns Ned Naylor Leyland von Jupiter Asset Management. Hi, Ned. Nice to see you again.
Thank you very much for the invitation to be here.
Ned ist ausgewiesener Kenner und Spezialist der Edelmetallmärkte und managt seit vielen Jahren mit großem Erfolg den Jupiter Gold und Silber Fund. Bei uns im Studio in München ist Michael Wimmer, Senior Analyst von Fonds Consult Research, den ich ebenfalls herzlich hier im Studio begrüßen darf.
Grüß Gott.
Nun freue ich mich auf einen angeregten Austausch und darf an Sie, Herrn Wimmer, übergeben. Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Schmidt, and a warm welcome to Ned Naylor Leyland.
Good morning.
What has changed in the monetary environment during the last 6 months?
I would say more of the same, Michael. It's been obviously a loose environment, but at the same time, the bond market has got a bit more hawkish, or did for a while. So I would say that really the environment has remained quite linear, quite similar to where we were last year. The Fed has been very consistent in its signaling that it won't raise rates and it will let inflation run hot. So I think that the environment has really been more of the same. What has changed, or what did change for a while, was the bond market's view on the direction of travel. So last year, the bond market was quite dovish relative to the Fed's guidance. And then for about 6 months, I would say that the bond market's been quite hawkish. And I would argue that probably we're maybe tilting back towards dovish again for the second half of this year.
We can observe political interaction with the central banks and a massive expansion of their balance sheets. What's going on, and is there a time horizon for shrinking the balance sheets? What do you think about our monetary system?
Well, I have some strong views on this, of course. I don't feel that shrinking the balance sheet is a real thing. It's more about the way in which the central banks manage the bond market. So, of course, they're in a dubious relationship, the central banks and the bond market. I don't think that central bank balance sheets will be unwound. They have to say that that's something that will happen down the line. But for me, we're now late stage, late cycle for this system. And we're likely to get a new form of money at some point in the next 5 years, in my view, which is why thinking about monetary risk and monetary hedging is particularly important.
Ned, just to recap our last conversation, please, can you provide a brief overview of what sets you apart from your competitors in the gold mining sector?
I think the key thing, Michael, would be to emphasize that our fund is very much a bespoke solution to the current environment. So it's been thought out as what's needed at this point in the cycle. And we believe that is both carefully custodied physical metal and also gold and silver mining equities. But we don't just buy anything. You know, we buy a quite a narrow range of assets within that. So we invest in the Americas and Australia in mining, and we don't buy exchange traded bullion products because we don't think the risk reward of that is in the favor of the investor. And it's different if you're a trader, but as a long only investor, we think that managing the risks within our sector, as well as having a slightly different asset allocation system, is what sets us apart. And I suppose in the last 12 months, silver has been important too, and I imagine will continue to be an important differentiator as we move forward.
Your team has joined Jupiter with the integration of Merian Global Investors last year. Is there something that has changed or the process has profited from?
say that there hasn't been a huge amount of change, where it's a larger institution overall now, so we have more resources generally. I think that as the product matures, then, you know, we have clearly more access in terms of distribution and in terms of the architecture of the business, but there has been very little change really. And certainly in terms of our process and the way we invest, no, there hasn't been any meaningful change.
Ned, please, can you explain your bottom-up analysis? Which criteria are applied to individual companies, and what distinguishes attractive company for you?
The short answer, Michael, is there's no specific individual thing. Of course, you know, there are qualitative and quantitative inputs that we look at, but I like to describe this as a bit like rock sorting or ore sorting. So it's a case of reaching on and removing things rather than necessarily starting with identification. So, you know, we start with geography. We remove 2/3 or so of our investable universe based on geography. So we don't invest in Africa or Russia or Central Asia. So that narrows it down quite a bit. And then we start to think about things like management track record, execution against guidance in the past, and then, of course, the quality of the assets and how they might work in the current and future metal price environment. So that would be operating margin considerations and balance sheet considerations. Generally, we think about those two things as a sliding scale. So you can have slightly lower operating margins with a stronger balance sheet. But ultimately, we have quite a narrow universe. So it's about understanding what the potential problems are with the stocks in our universe, having the right number of positions and managing them according to risk. And then obviously, of course, also reward, which can flex depending on the operational gearing of the stocks that we own.
The companies in your fund have a much lower debt to capital ratio, but also higher valuation metrics compared to competitors. Why is that? And is this part of your investment philosophy?
So it's partly a function of the asset allocation model, Michael, but there is a little bit of philosophy there too. The philosophy would be that we don't like companies with corporate level debt. You know, raising debt against new development assets in mining is fine and it's required, but we're not really interested in owning companies that have company level debt. But actually, it's more to do with the asset allocation model, which, of course, remember, we have about 18% in bullion, and we don't own Newmont and Barrick, which are a very large proportion of both passive and active gold mining indices or funds. So we don't own those, and they would skew weightings materially. Now, it's also true to say that silver miners carry a naturally higher valuation metric than a gold miner. And that's partly due to the additional beta that they have and also the scarcity of them. So you will see what you just quite rightly described as higher valuation metrics, but that's mainly a function of what we own. Although, yes, there is a little bit of philosophy in there too.
Let's have a closer look to your current portfolio. What does your allocation look like and what is your scenario? Using gold and silver, mining companies, also the precious metals itself. What is your scenario? Bullish, defensive, or something in between?
The model is firmly bullish. Now, I don't sit there and decide this. It's a systematic process based on momentum. It's a technical system, and it's bullish. And I would imagine, unless we had a very, very weak environment very quickly, that it will remain like that for a few months at a minimum, and likely for a long time. That means that we are, as I mentioned earlier, around 18% in bullion, which is equally split between gold and silver. And then the rest of the portfolio, so 80-odd%, is very nearly 40-40 gold miners to silver miners. So that's a natural neutral weighting for us when we're in the bullish model, which we are now. And I think because we've had that washback in terms of real interest rates and the bond market's view of the direction of travel, is very likely will remain in this model, having around half in silver, half in gold, looking ahead.
Where do you see the greatest opportunities at the moment? And what are currently your biggest weights in the portfolio and why?
So I tend to be quite consistent in what I say here. You know, I'm not likely to change my mind. We think that the best opportunities are in large development assets in good mining jurisdictions. So the best mining jurisdictions, we think, are Australia and Canada. And if you can own large development projects, you're buying them naturally cheap versus a producing mine, for example. And so long as they're large, in light of the lack of reserves and lack of viable projects, they're going to become mines. So you're buying those cheap. And generally, due to where we are in the cycle, these companies are cashed up and are drilling. So in other words, you're buying, we think, these assets at a discount naturally. They also, of course, carry potential merger and acquisition premium potential, because if they are bought, they generally will go for a premium. But crucially, rather than mining out their reserves, these companies, of course, are adding to their reserves at the drill bit at the moment. So I would say that that's our favored area. Of course, we don't have all the portfolio in those, you know, that's just a slot in the portfolio. But our largest holding is one of these companies. It's called De Grey Mining. It's in Western Australia. And they have a very large development asset, which they are drilling, and they are expanding both in terms of step out, lateral step out, and at depth. And we think that those things, they don't work always. They can be quite ignored at times, but we think that that's where the best opportunity lies. And it's our bullion weighting that allows us to have a stronger view on those kinds of companies.
Your product is a focused sector fund, of course. How do you apply risk management, and what means risk for you in a portfolio context?
Gold and silver mining companies are a form, they are not exactly, but they're a form of call option on gold and silver. Now, they carry a lot of operating risks individually. So one of the first things to say is it's important to have a large number of these companies. And that's why, you know, we spread the risk across about 40 individual names at the moment. But ultimately, the risks are wide and varied, and they exist at the operating level. I don't consider the risk to be gold and silver falling. That's something that can happen. And of course, that has to go into the way you think about the product overall. But individual company level, we're thinking about the risks of missing guidance. We're thinking about the risk of individual operating problems. And that's why we try to polish the upside potential for investors, and we do that by having silver there, but also why we remove lots of possible investments from our universe, because we think the operating variables are too risky, they're too spicy. You know, while you might find good assets in the middle of nowhere, the operating risks that come with that, we don't think are well priced in the market. So we try to run fully integrated financial and operating models as a way of mitigating these risks. Now, we never completely avoid them, because mining is very complex and very risky. But it's about thinking about these companies as risky call options. That's how we think about each and every stock that we hold. And it's always about worrying about the risks while maintaining the overall upside potential within the portfolio.
The direction of real interest rates helps in assessing the price movements in gold and silver. What is already priced in regarding inflation and interest rate expectations, especially in the US?
Well, I mean, I'm not a fixed interest investor, and that question could probably be asked of a fixed interest investor. But my view would be that both of the answers to your question are in favor of future gold and silver prices, because at the moment it feels to me as though the market is overly overly believing of the narrative that inflation is just a brief and transitory phenomenon. So what is priced in is that there is some inflation now and it may grow a little bit, but then it will come down. So that's priced in. And what is also priced in is that there will be interest rate hikes. Now, my view, and this is a view, is that both of those are wrong. I think that inflation is very definitely here to stay, and certainly what I see in the supply chain looking forwards suggests that that's the case. I also think that it is now a monetary phenomenon, inflation. You can see that behaviorally, investors are less and less willing to hold cash and fixed interest, and they want to own assets. And I think that that's an important driver of consistent inflation moving forwards. And I also think that the ability of central banks to raise interest rates is mispriced. So I feel right now that what real interest rates are doing are giving people an opportunity to buy the kind of assets that we hold in our portfolio cheaply relative to the truth of what's going on under the bonnet of the global economy.
Are the massive fiscal programs in the US not the end, but maybe the beginning of further helicopter money in the world?
Well, I think that that certainly looks like that's the case. What can't happen is the foot can't be taken off the accelerator, in my view. Now, helicopter money is a complicated subject. You can argue we've seen that in various different ways since 2009, actually. But yes, it certainly looks like this narrative is accelerating. We think about the idea of central bank digital currencies, which have a timing component. In other words, they would need to be used within a certain time period. That's also a form of helicopter money. I think the direction of travel here really is that we're all going to end up using digital money issued by central banks. And I think that gold will return as the stable coin of the system. Now, what you're talking about is really a stepping stone in that direction, in my view. And I don't think they can't reverse course now. All of this is well set, and more of these policies probably will appear over the next 12 months. But what I'm most interested in is what comes after this rather than what's happening right now.
Ned, there were certain times when gold investments didn't do well for a long time. What did you do personally in the years back when nobody was interested in gold?
That's a great question. Probably I learned from experience would be my first answer. Look, there was a 5-year period where gold and silver did badly. And the reason that happened is because real interest rates were trending higher. At the time, I was standing on the top of the hill, waving my arms around, saying, they're not going to unwind their balance sheet. They're not going to do any of this stuff. The idea that they can raise interest rates consistently and unwind the balance sheet is nonsense. Now, of course, the market didn't care. The market listens to the central bank, or rather the bond market does. So I was wrong for a long time, and I learned from the experience. But the thing about being a gold and silver investor is generally the market comes back to you, because the observations of a gold and silver investor are usually fairly sound. It's more about timing. So I think what I learned about the cyclicality of the observation. I learned more about what matters in terms of investment in our sector. So what is the right way to go about it? But also, I had to sit there and wait and be patient. And sometimes that's part of an overall investment portfolio too, is not everything should go up at the same time, Michael. I know people think it should now. That's an unfortunate change that we've seen in the last 10 years. People want every part of their portfolio rising at all times. But one of the great things about our asset class is a genuine diversifier. So there will be periods where it's not doing well and other things are. But equally, the opposite is true as well.
What do you think about Bitcoin and crypto assets in general? Many of them are also non-inflatable assets. Is there a chance that we will see an allocation in your fund in the coming years?
No, I won't be going back in there. I mean, you may know that I did own Bitcoin many years ago, actually. I think that I've mentioned already that for me, gold is going to be the stable coin of the new monetary system. Of course, it always was anyway. But the changes we're seeing with Basel III in terms of how gold is treated in the banking system are telling you that it is reappearing as the risk-free instrument of choice. Now, Bitcoin is never going to be the risk-free instrument of choice. There'll be people who tell you it will be, but it's an asset. It's not sound money. It's a different thing. Now, digital assets and what they call DeFi or decentralized finance is absolutely here to stay. More and more will be happening on the phone, and more will use what we call blockchain technology. But in my view, the only way this can work functionally is by having a sound stable coin that can exist in the middle of the global decentralized monetary system. And that certainly can't be US dollars, certainly not now. I might have been able to do that 20 years ago. So in my view, it has to be gold, and it will be gold again. And what I see in the banking system is telling me we're quite close to that happening.
Ned, can you give us a brief outlook of what is your expectation for gold and your fund for the next 12 months?
Well, I'm certainly not going to give you percentage predictions, Michael, but I think that we are in a very good position now. I think that silver in particular looks very exciting. Silver above $30 an ounce, probably I mentioned this last time we spoke, has the opportunity to start to move in a very powerful way, like we've seen in some other assets. I think that we saw a little bit of that in January this year, but it popped back down again briefly. When I look at gold, across the board, people now are starting to want to own a bit more gold in their portfolio. And part of the reason, as was explained, I think, in the introduction to this conversation, although it was in German, is to do with people's concerns about inflation. Now, of course, gold is really a hedge against purchasing power loss, not so much inflation on its own. They're not quite the same thing. But I think that we're now in one of those cyclical periods where our asset class does very well. And the only thing really now that gold and silver are missing is broad participation. That's the only part of this now which is lacking. And I look at the rest of the market, the way things behave. When it comes, it will be very powerful. It hasn't happened quite yet. And I would say that I think that will happen in the next 12 months.
It was a pleasure to speak to you again about your passion for precious metals and mining stocks, of course, and why it makes sense to have some allocation in a well-diversified portfolio. Thank you, Ned.
Thank you so much.
Herr Isler, ich darf Sie herzlich nochmal in Frankfurt begrüßen. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen.
Ja, Herr Schmidt, schön da zu sein. Ich höre Sie laut und klar.
Wunderbar, dann starten wir gleich. Ich darf, darüber hatten wir ja gesprochen, mit folgender Frage, meiner Frage starten, weil ich ja bei der Anmoderation der Videoaufzeichnung damals, vor knapp 2 Wochen, waren wir bei 1.900 US-Dollar, gesagt hat, dass der Goldpreis ein neues High erreicht hat, wir möglicherweise in neue Sphären aufsteigen. Jetzt haben wir allerdings die letzten 2 Wochen eine relativ starke Korrektur, rund 6% gesehen, ausgelöst aus meiner Sicht durch die Verlautbarungen der US-Notenbank. Ja, ist das jetzt eine Trendwende wieder nach unten oder nur eine technische Korrektur?
Ja, das ist ein fairer Einwand, Herr Schmidt. Und natürlich immer auch für die Zuhörer vom letzten Webcast denkt man sich, ja Mensch, jetzt sagen wir da von Jupiter, dass der Goldpreis steigt und dann geht es ein bisschen runter. Das gibt ein paar interessante Punkte, die ich gerne aufgreifen würde. Also zum Ersten, sagen wir immer bei Jupiter und auch der NET, dieser Fonds und auch generell das Thema Gold werden ein bisschen zu stark taktisch angeschaut. Ja, wir sehen das wirklich als strategische Allokation im Portfolio. Wenn man sich das sogenannte Smart Money anschaut, also die ganz großen Single Family Offices, Zentralbanken, die spielen nicht mit kurzfristigen Trends, sondern die sehen das wirklich als strategischer Baustein im Portfolio an, auch zu einem gewissen Aspekt als Versicherung, wenn man so will, gegenüber dem Papiergeld. Und da muss man auch sagen, Gold und Silber und Minenaktien, da hat schon Volatilität drin. Ja, das muss man ganz klar sehen. Und da würde ich auch Anlegern dazu raten, schauen Sie sich so ein bisschen die Performance an, Historie. Da muss man schon einen kräftigen Magen haben und eben die Aufs und Abs zu verdauen. Wir sind aber ganz klar der Meinung, wenn man das strategisch anschaut, dann hat es ganz klar einen Mehrwert im Portfolio. Zum einen, weil die Rendite sehr stark unkorreliert ist von anderen Renditen, aber eben auch, weil es diesen strategischen Charakter hat. Und wenn wir uns, ich denke, das ist ganz wichtig, wenn man sich jetzt überlegt, soll ich mein Exposure da erhöhen im Gold oder soll ich eins aufbauen? Schauen Sie sich den langfristigen Trend an. Und ich würde da sogar sagen, auch mittelfristig. Heute wird im Bundeskabinett entschieden, Neuverschuldung 100 Milliarden. Und wir sind ja in einem Zustand, wo wir heute mit Milliardenbeträgen um uns werfen. Aber stellen Sie sich vor, 100 Milliarden, das ist ein großer Betrag. Ja. Wenn Sie sich anschauen, die polnische Zentralbank am Montag hatten die 2 Tonnen Gold gekauft und haben erklärt, dass sie ihr Anteil in der Zentralbank an physischem Gold von 8% aktuell auf 20% mittelfristig erhöhen wollen. Das ist ein ganz klares Signal. Und drittens auch Thema Inflation. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema, das viele Leute auch beschäftigt. Haben wir Inflation oder nicht? Die wird jetzt wissen unter den Deckel gehalten, aber wie der Net gesagt hat, ich denke, wenn es losgeht, geht es dann los. Und man sieht heute schon, dass in den USA zum Beispiel die Kerninflation mittlerweile auf 5% ist. Das ist der höchste Wert seit 13 Jahren. Ja, und die Inflation, die Preiserhöhungen sieht man eben ganz breit. Man sieht, dass die Energiepreise teurer werden, die Automobile teurer werden, die Nahrungsmittel teurer werden. Das ist also breiter abgestützt. Und aufgrund von diesen Faktoren sind wir eben überzeugt, dass Gold wirklich ein guter Hedge ist, ein guter Baustein, um eben auch für die nächsten Jahre, die ein bisschen ungewiss sind, dann auch ruhiger schlafen zu können, ob schon kurzfristig die Volatilität natürlich da ist.
Gut, schon mal vielen Dank an der Stelle für Ihre Ausführungen. Jetzt muss ich natürlich noch mal nachfassen und das mit einer Frage hier aus dem Publikum verbinden. Wenn auch Michael Wimmer von Fonds Consult Research am Schluss an Net diese Frage gestellt hat, ja, welche Ziele sind mit Gold und Silber als Kursziel mittelfristig verbunden bzw. realistisch? Kann ich Sie da aus der Reserve locken?
Ja, immer gefährliche Frage, weil dann im nächsten Call dann wieder die Folgefrage kommt. Es ist so, dass wenn, das hat ja der Net auch gesagt, also wenn der Preis dann anzieht, dann zieht er richtig an. Ja? Und wenn Sie sich die Performance vom Fonds anschauen und ich hole da ein bisschen aus, weil ich die Frage ungern direkt beantworte, ich habe hier keine Kristallkugel, aber wenn Sie sich die Performance anschauen vom Fonds 2019, 46% plus, ja? 2020 29% plus. Dieses Jahr, year to date, sind wir plus 9%. Also Sie sehen, das ist keine Rentenanlage, wo wir von 3, 4, 5% reden, sondern wenn es losgeht, und das sieht man zum Beispiel sehr schön, in den Perioden 16, 17 gab es eher eine Seitwärtsbewegung. Da hole ich Sie auch nicht ab mit irgendwie, sagen wir, Preissteigerungen auf 2200. Wenn Sie sich die Entwicklung anschauen von 18, 19, 20, Da sehen Sie, dass der Fonds eben ja 80% zugelegt hat. Und wir sind eben der Meinung, dass das erst wirklich am Anfang ist. Also ich könnte Ihnen jetzt eine Zahl nennen. Aktuell sind wir bei 1800, dass der Goldpreis auf 3000 geht. Ja, halten wir für durchaus möglich. Kann er auf 4000, 5000 gehen, wenn die Zustände das so sich materialisieren. Ja, absolut im Bereich der Möglichkeiten. Das sieht man auch klar. Und vielleicht für die Zuhörer jetzt, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen, schauen Sie ein bisschen weiter zurück. Ja, nicht nur die letzten paar Jahre. Schauen Sie mal zurück, was in den 70er Jahren passiert ist mit dem Goldpreis oder noch weiter zurück. Das sind dann Ausschläge, die wirklich, wirklich stark nach oben gehen. Und darum sage ich eben auch, es ist eine super interessante Beimischung, weil die Rendite unkorreliert ist von anderen Anlagen. Aber es ist eben auch so ein bisschen ein Versicherungsschutz, dass wenn wir den Zustand haben, dass die eben diese Expansion, die krasse Expansion der Geldmenge, die Schuldenbremse einfach nicht mehr greift, dass wir da eine Alternative haben zum Papiergeld, die sehr interessant ist. Gut. Also ich habe mich so ein bisschen halbwegs auf Ihre Frage eingelassen. Ich hoffe, das passt.
Ja, Sie haben eine Perspektive aufgezeigt, ja, ohne sich jetzt auf genaue Marken festlegen zu wollen, aber das verstehe ich natürlich. Gut, zweites Thema, da ist der Net nur indirekt drauf eingegangen. Von daher nochmal die Frage, Platin und Palladium spielen im Fonds, soweit ich das jetzt gesehen habe, keine Rolle.
Korrekt. Wir sehen uns nicht als Rohstofffonds. Und da sollte man schon unterscheiden. Also wir sind kein Rohstofffonds, sondern wir sind ein Geld, Papiergeldersatz sozusagen. Und darum investieren wir jetzt nicht. Wir spekulieren nicht auf Edelmetalle. Wir schauen auch nicht unbedingt, ja, seltene Erden, da könnte die Nachfrage steigen, weil Mobiltelefone, Lithiumbatterien oder so weiter, das machen wir nicht, sondern wir schauen eben Thema Gold an und zusätzlich Silber, weil eben beides, Gold und Silber, in der Geschichte der Menschheit immer als Währung funktioniert hat. In den letzten 100 Jahren weniger. Aber wenn man sich überlegt, in Silberdollar oder auch in anderen Nationen, war immer Gold und Silber, das eben kein Rohstoff ist, sondern ein Geld. Und das ist bei uns im Fonds ganz wichtig.
Gut, also das ist sozusagen das, was ganz klar im Fokus steht und auf das man sich auch ausschließlich fokussiert. Gut, dann komme ich zur nächsten Frage. Der Fonds ist ja in den letzten Jahren deutlich angewachsen durch Mittelzuflüsse, aber auch natürlich durch eine starke Performance. Also, bis zu welchem Volumen kann der Fonds gut gemanagt werden? Wo liegt die Obergrenze? Sie liegen ja heute schon bei einer Milliarde. Und vor allen Dingen dann, wenn Sie im Mining-Bereich auch in kleinere Titel investieren wollen.
Ja, gute Frage. Ja, der Fonds ist jetzt ja vor 5 Jahren mit null aufgelegt und heute ist bei über 1,3 Milliarden. Da sieht man auch schon das Interesse, dass das sicher schön ist. Nicht nur für uns, sondern es freut uns eben auch, dass das Thema bei den Anlegern angekommen ist und sich die Anleger mit dieser Situation auseinandersetzen. Jetzt, wenn man sich die Liquidität anschaut, es ist natürlich klar, dass man bei den Minenaktien ein Limit hat, was die Liquidität angeht. Uns spielt das aber, unser Ansatz, sage ich mal so, spielt uns in die Hände, weil der Fonds hält ja immer mindestens 15% oder maximal 50% an physischem Gold und Silber. Und die Liquidität von Gold, die ist unglaublich hoch. Also viele Anleger sind immer wieder überrascht, wie groß das ist. Und ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wenn man sich die zwei größten Aktienmärkte auf der Welt anschaut, die New York Stock Exchange und die London Exchange, dann ist das tägliche Handelsvolumen von Gold größer als das tägliche Handelsvolumen kombiniert von den zwei Aktienhandelsplätzen in London und New York. Also die Liquidität ist gewaltig hoch, da haben wir überhaupt keine Restriktionen. Und es ist ja so, das Punkt 1. Punkt 2, es ist ja immer so, dass die Liquidität bei Aktien kritischer ist in einem defensiven oder Bärenmarkt. Ja. Und bei uns ist es ja so, da würde ich vielleicht gerne, ja, man sieht, glaube ich, die Slide jetzt schon hier. Ein großer Mehrwert von unserem Fonds ist, dass wir ja die Allokation strategisch, aber auch taktisch gewichten. Und wenn wir uns in einem positiven, bullischen Szenario bewegen, wie links, dann reduzieren wir den physischen Anteil auf 15% und erhöhen den Aktienanteil. Weil wir aber in einem positiven Umfeld sind, heißt das ja auch, dass die Aktienmärkte sich gut entwickeln und dort die Liquidität sehr hoch ist. Das heißt, da sind wir dann nicht eingeschränkt bei unseren Minenaktien, auch weil wir keinen Trading-Ansatz haben, sondern wirklich uns nachhaltig bei den Firmen engagieren. Da muss man dazu sagen, auch wichtig, wir traden Companies nicht. Ja, der Fokus vom Fonds, ganz wichtig nochmal, Ersatz zum Papiergeld, sondern wir investieren in Realwerte, wie Sie das auch anfangs gesagt haben, Herr Schmidt, korrekterweise. Wir investieren in Realwerte, Gold, Silber und eben in Unternehmen. Und das sehen wir so, dass wir einen Teil von einem Unternehmen kaufen und nicht einfach ein Stück Papier. Und darum ist unser Engagement in Aktien auch eher längerfristig, so dass uns dann die Liquidität nicht zurückhält. Wenn wir uns in einem defensiven Bärenszenario bewegen, dann erhöhen wir unseren physischen Anteil, sprich wir reduzieren den Aktienanteil und der ist ja dann sowieso entsprechend kleiner, wo uns dann die Liquidität auch nicht mehr zurückhält. Also der Fonds ist wirklich sehr, sehr liquide.
Gut, da würde ich jetzt gern folgende Frage mit verbinden. Ist der Fonds im Grunde genommen immer voll investiert oder können Sie in einem schwächeren Marktumfeld auch mal eine Cashquote aufbauen?
Auch sehr gute Frage. Der Fonds, als Anleger können Sie erwarten, dass der Cash-Anteil zwischen 1 und 5% maximal variiert. Nur mit dem Grund, damit der Fonds flexibel bleibt, wenn er eben diese taktischen Umallokationen macht. Das heißt, Cash ist wirklich nur dazu da, um Liquiditätsbereitschaft darzustellen, um Aktien zu kaufen oder Goldbarren zu kaufen und nicht als Element, um
also
defensiv
zu gehen. Am Ende immer voll investiert. Das heißt,
korrekt.
Im Grunde genommen werden dann wahrscheinlich zur Risikosteuerung, wenn überhaupt, aber nur im sehr geringen Maße Derivate eingesetzt.
Ja, auch da eigentlich nicht, weil wir die Risikosteuerung primär machen über diesen Teil, diese zwei großen Blöcke, physisch und Aktien. Das heißt, wenn wir jetzt eben Risiko rausnehmen wollen, dann gehen wir einfach mehr in den physischen Teil und gehen raus aus den Aktien. Der Fonds kann gemäß Prospekt Derivate einsetzen, aber als Anleger kann man erwarten, dass dies nicht gemacht wird. Und auch wieder da der Aspekt, der Fonds will ja eben dieses Papier vermeiden und darum investieren nicht jetzt eben in ETFs oder in Derivate, sondern versuchen dann eben immer Realwerte einzusetzen im Fonds.
Okay, vielen Dank. Jetzt hier eine weitere Frage. Ich gebe die mal so wieder. Dann ist es richtig zu verstehen, dass Royalty and Streaming Companies nur im defensiven Szenario, das wir ja hier auf der Folie 10 sehen, rechts, vertreten sind? Und wenn dem so ist, warum ist das dann so? Frage für Sie verständlich?
Ja, nicht, nein, das würde ich so nicht bejahen. Royalty und Streaming-Aktien gehören ja vielleicht auch für die anderen Anleger. Das ist ja einfach Teil von dem Aktienteil bei uns, also nicht im physischen Bereich. Das heißt, im defensiven Szenario haben wir weniger von diesen Minenaktien im Portfolio. Das ist eigentlich die Hauptantwort. Das heißt, dass wir so, also die Frage dann nicht beantworten können, ja oder nein, sondern der Anteil generell im defensiven Szenario wäre grundsätzlich kleiner. Das wäre dann die erste Antwort. Und die zweite Antwort, welche Titel dann wann gehalten werden, da müsste ich Sie auf den Portfolio-Manager verweisen, der sehr gerne auch Auskunft gibt. Also wenn Sie
Gut.
da Folgefragen haben, können Sie uns sehr, sehr gerne kontaktieren. Machen wir
Dann
sehr
kann ich
gerne.
jetzt sozusagen den Fragesteller nur ermuntern, quasi einfach an uns die Frage zu schicken und dann verbinden wir sie oder vernetzen wir sie, sodass das dann noch weiter besprochen werden kann. Und
Unbedingt.
weitere Frage ist hier, im Moment ist ja der Fonds eher im bullischen Szenario. Die Aussage hier von einem Zuhörer ist ja, wenn diese Dekade vielleicht noch 5 bis 10 Jahre anhalten sollte, was macht man dann danach, wenn diese Dekade zu Ende geht? Dann, klar, dann schwenken Sie, so habe ich das verstanden, wieder auf das defensive Szenario.
Korrekt, ja. Also erstens, wir sind sehr, sehr bullish im Moment, wenn Sie sich die Allokation anschauen. Das sieht man auch auf dem Factsheet, wenn Sie sich dann das auf der Webseite anschauen. Dann sieht man, dass der Aktienanteil derzeit bei über 80% liegt. Das ist eigentlich fast die maximal sportliche Allokation, sage ich mal, die wir fahren können. Wir sind also sehr, sehr positiv und korrekt. Wenn diese Phase dann dreht, dann würden wir das umkehren und würden dann den Aktienanteil auf 50% reduzieren.
Okay, das heißt letztendlich so, wie Sie es hier auch in der Pyramide auf der rechten Seite dargestellt haben, de facto.
Genau, das sieht man da sehr schön links das bullische Szenario, wie wir uns heute bewegen. Und rechts dann ein defensives Szenario.
Okay, vielen Dank. Dann, was hier auch noch von Interesse ist, natürlich spielt die Währungsentwicklung Euro, US-Dollar immer eine große Rolle und hat eine Implikation auf die Performance am Ende des Tages. Daher die Frage, gibt es auch eine Euro-gehedgte Anteilsklasse?
Ja, wir versuchen natürlich immer sehr nahe beim Kundenbedürfnis zu sein. Wir führen die Basiswährung vom Fonds in US-Dollar. Möchte natürlich auch nochmals hinweisen, dass dies eigentlich vor allem auf den Aktienanteil sich bezieht, weil wir Gold und Silber ja eigentlich als Währung anschauen. Haben aber auch andere Währungsklassen und Euro ist eine Klasse, die verfügbar ist. Und wir haben auch dann Clean-Klassen und Klassen mit Bestandesprovision, beide in Euro.
Gut, wunderbar. Dann wären wir eigentlich mit allen Fragen durch, die jetzt so reingekommen sind. Gibt es noch ein Schlussstatement, Herr Issler, das ich Ihnen entlocken kann?
Ja, ganz kurz zwei Sachen. Das eine ist eben wie eingangs gesagt von mir, wir sehen das als strategischen Baustein im Portfolio an. Das Timing ist sehr schwierig und ich glaube, da werden Sie als Anleger auch nicht glücklich, wenn Sie versuchen, immer da rein und raus zu gehen. Und das führt zum zweiten Punkt, den ich gerne mache. Wir sind ja da, es gibt Gold-ETFs, es gibt gute und schlechte. Das muss man drauf schauen, dass man sich einen guten aussucht. Und wir bieten eben was an für den Anleger, der sagt, hey, ich möchte einfach das strategisch bei mir drin haben, möchte aber mir nicht immer die Nerven zerreißen, um zu schauen, okay, jetzt sportlich oder defensiv. Das ist eben zwei Stufen, die wir bereitstellen. Also eins, einfach das Exposure zu diesem Thema und zweitens, dass wir eben diese dynamische Allokation, was dann der geneigte Zuhörer vorhin gefragt hat, dass wir diese Allokation, die dynamische Gewichtung für den Anleger eben auch diese Entscheidung abnehmen und für ihn machen.
Gut, dann vielen Dank nochmal für das Schlusswort. Herr Isler, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gruß nach Frankfurt.
Vielen Dank, Herr Schmidt, Herr Wimmer, Ihnen auch und schön da zu sein. und auch den Zuhörern vielen Dank für das Interesse. Das freut uns eigentlich am meisten, ja, dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Wunderbar. Dem darf ich mich anschließen und auch nochmal mich herzlich bei den Teilnehmern bedanken. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, Sie finden das Video, den Podcast, die mediale Begleitung und auch die Präsentation im Partnercenter von Jupiter Asset Management auf www.fundresearch.de. Dann zu guter Letzt, morgen um 11 geht es weiter mit UBS Real Estate. Hier ist Alexander Isak, Portfolio Manager des UBS Euroinvest Immobilien, im Interview mit Rüdiger Selchle von Fonds Consult Research. Sein Thema: Immobilienanlagen im Zeichen veränderter Arbeits- und Lebenswelten. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitte nachholen. Es lohnt sich wirklich. Es ist einer der besten Fonds in dem Bereich. Ja, ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und die interessanten Fragen und darf Ihnen einen schönen Tag wünschen.
Tschüss.